Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist die Physikerin Viola Priesemann zu Gast. Sie forscht am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Seit Beginn der Corona-Pandemie erstellt sie Berechnungen darüber, wie sich das Virus ausbreitet, je nachdem, ob wir eben dieses oder jenes tun, Kontakte beschränken oder auch nicht. Modellieren nennt man das. Sie hat viele Preise erhalten, nicht zuletzt, weil sie ihre komplizierte Forschung verständlich erklären kann. Herzlich willkommen, Frau Priesemann.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sie lieben es ja offenbar, wenn es kompliziert wird. Also Sie erforschen am Max-Planck-Institut, wie das Denken im Gehirn entstehen kann oder auch was der R-Wert für die Ausbreitung des Virus bedeutet. Können Sie sich manchmal auch für die Schönheit des Einfachen begeistern?
Diese Modelle sind eigentlich sehr, sehr einfach. Ganz besonders schön ist es dann, wenn wir zum Beispiel, nicht wir, aber Turing, ein Klassiker in unserem Feld, zeigt, dass man mit zwei ganz einfachen Gleichungen ganz verschiedene Muster herstellen kann, Streifen oder Leopardenmuster. Und das kommt aus sehr einfachen Gleichungen. Das nennen wir einfach und elegant.
Das Komplizierte ist der Weg zum Einfachen.
Ja, die, sage ich mal, sehr einfachen Prinzipien, die Selbstorganisationsprinzipien zu verstehen, die häufig gar nicht so kompliziert sind, die dann aber zu wirklich sehr schönen Mustern, zu sehr schönen Formen führen.
Sagt Viola Priesemann, heute zu Gast im Gespräch. Viola Priesemann leitet die Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut in Göttingen. Demnächst wird sie an der Uni Göttingen auch eine Professur bekleiden. Sie ist auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Und bis zum Ausbruch dieser Pandemie, Frau Priesemann, hatten Sie sich eigentlich ja gar nicht mit Viren beschäftigt, sondern mit neuronalen Systemen. Sie haben jetzt gerade von Streifen gesprochen. Das klingt nicht nach neuronalem System. Können Sie erklären, was Sie da eigentlich erforschen?
Ja, der Gruppenname, über den sind wir langsam hinausgewachsen, scheint es. Das Gehirn hat etwa 80 Milliarden Neuronen. Das sind 10-mal mehr, als wir überhaupt Menschen auf der ganzen Welt haben. Und jedes einzelne Neuron interagiert dann mit tausenden anderen von Neuronen. Und wie koordinieren die sich? Wie arbeiten die auf eine solche Art und Weise zusammen, dass es weder zu Stillstand noch zu explosionsartiger epileptischer Aktivität kommt? Wie sorgen die dafür, dass die richtige Information an die richtigen Orte kommt? Das erforschen wir. Und dort gibt es ein Prinzip. Wir kennen das ja im Prinzip von den tiefen neuronalen Netzen aus der künstlichen Intelligenz. Damit solche Netze an sich lernen können, muss man die Gewichte, die Verbindungsstärke zwischen den Neuronen anpassen. Und in der künstlichen Intelligenz wird das gemacht, indem man den Fehler ausrechnet und dann über das sogenannte Backprop stellt dann der Computer oder eben das Computerprogramm jedes Gewicht ein. Das haben wir im Gehirn natürlich nicht. Im Gehirn suchen wir nach den Regeln, wie sich diese Gewichte einstellen, ganz ohne, dass wir diese globale Information haben, sondern nur lokal. Wenn zwei Neurone verbunden sind, das eine ist aktiv, es gelingt ihm vielleicht, das andere zu aktivieren. Wie ändert sich dann das Gewicht zwischen den beiden Neuronen und wie führt das dann dazu, dass all diese Neurone koordiniert zusammenarbeiten können?
Und heißt das, dass Sie Leute in die MRT-Röhre schieben und ihnen dann beim Denken zugucken?
Da können wir leider nicht jedes einzelne Neuron sehen, bei weitem nicht. Insofern machen wir sehr viel theoretische Arbeit. Wir schauen uns informationstheoretisch an, wie die Information in solchen Netzwerken fließen könnte. Das heißt, wir sind da sehr auf der theoretischen Ebene. Aber klar, wir versuchen immer wieder auch den Schritt zu den lebenden neuronalen Netzen zu machen. Aber das ist noch ein, sag ich mal, recht großer Schritt, den wir dort machen müssen. Einer der Gründe ist, wir können von diesen 80 Milliarden Neuronen entweder nur ein ganz grobes Bild haben. Also beim MRT ist in jedem dieser Voxel, in jedem dieser Pixel sind da Zehntausende von Neuronen zusammen und es gibt ein Signal. Oder es gibt andere Möglichkeiten, Einzelneuronenaktivität zu messen und dann kriegt man vielleicht 1000 Neurone, wenn man Glück hat. Das heißt, die Dunkelziffer im Gehirn, die wir jetzt von Corona ja gut kennen, die ist immens hoch. Und da brauchen wir, um diese Brücke zu schlagen zwischen Theorie und Experiment, brauchen wir Theorie.
Also Sie erforschen jetzt gar nicht unbedingt die biologischen Prozesse, sondern eher, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, mathematische Strukturen, die dahinter stecken?
Manchmal stelle ich es mir vor wie Musterbildung. Alan Turing hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt. Der hat gezeigt, dass man aus relativ einfachen Gleichungen Streifen oder so hexagonale Muster oder eben Leopardenpunkte bekommen kann. ähnliche Musterbildung, ganz im abstrakten Sinne, müsste es im Gehirn ja auch geben. Denn wir sehen zum Beispiel eine Katze und erkennen das dann als Objekt Katze. Wir sehen einen Hund, erkennen das als Objekt Hund. Nur diese Musterbildung, die können wir natürlich nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Denn diese Muster liegen ja in dem neuronalen Netz vor. Vieles davon bleibt verborgen. Aber in den theoretischen Netzen, die wir haben, können wir dem im Prinzip Schritt für Schritt, können wir das verfolgen und schauen, wie das entsteht.
Sie sprechen von Mustern, also um jetzt zum Beispiel eine Katze von einem Hund zu unterscheiden. Man könnte ja auch annehmen, bei 80 Milliarden Neuronen gibt es pro Katze und pro Hund genau ein Neuron, was dann die Katze erkennt.
Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Neurone. Es gibt diese sogenannten Jennifer Aniston-Neuronen oder Kategorie-Neurone. Warum heißen die Jennifer Aniston-Neuronen? Man kann im Menschen einzelne Neurone messen. Das macht man typischerweise bei Epilepsie-Patienten, denen man Elektroden implantieren muss, damit man weiß, woher, also aus welcher Hirnstruktur die Epilepsie kommt. Dort kann man also Elektroden implantieren und dann die neuronale Aktivität sehr genau messen. Und dort hat man gefunden, dass es wirklich Neurone gibt in bestimmten Hirnstrukturen, die sind immer dann aktiv. In dem Fall, wenn ein Bild von Jennifer Aniston gezeigt wird oder auch nur, wenn ihr Name geschrieben wird. Also wirklich kategoriale Neurone. Und man ist sich relativ sicher, dass es da mehr als eins gibt, zumindest in dem Gehirn, in dem das gefunden wurde. Also relativ viele. Und so hat man später...
Es soll ja auch Menschen geben, die Jennifer Aniston nicht kennen auf dieser Welt und die haben wahrscheinlich keine Neuronen weniger als die anderen.
Die interessieren sich dann vielleicht für andere Persönlichkeiten und haben dann entsprechend viele Neuronen, die dann für die Großmutter, für das Enkelkind oder für eine andere Person stehen.
Aber was hat das jetzt wieder mit den Mustern zu tun? Also wenn ich jetzt Jennifer Aniston oder die Großmutter erkenne?
Ja, Muster ist erstmal ein ganz abstraktes Wort für eine Struktur. Also das gibt eine Struktur, die sich in dem neuronalen Netz herausbildet, die dann das, was auf der Retina ankommt, übersetzt in ein Klassifikationsneuron, in ein kategoriales Neuron, was dann aktiv wird, wenn ein Hund, eine Katze oder eben eine bestimmte Person im Umfeld auftaucht, sei es als Bild, sei es als echte Person oder sei es eben als geschriebener Name. Und das ist ganz abstrakt gesehen eben eine Strukturbildung. Wir können bei uns in den theoretischen Netzen mit sehr zufälligen Verbindungen anfangen. Wir müssen ja irgendwie anfangen. Und dann versuchen wir herauszufinden, was die Regeln sind, nach denen sich die Einzelverbindungen zwischen den Neuronen anpassen. Und zwar lokal anpassen, ohne dass sie wissen, was eigentlich alle anderen Neurone machen. Und das ist, was wir als emergentes Phänomen bezeichnen. Das ist so ein bisschen, finde ich, immer wie Magie, dass aus all diesen kleinen lokalen Einstellungen dann insgesamt global emergent etwas herauskommt, das uns dann das Denken erlaubt. Es gibt noch einige mehr Zutaten. Es gibt natürlich dann auch noch das verstärkende Lernen. Es gibt andere Aspekte, aber wir gehen davon aus, dass diese lokale Einstellung der Stärken, lokal, damit meine ich wirklich nur zwischen den beiden Neuronen, die verbunden sind, dass das eine große Rolle spielt. Einfach, weil man gar nicht weiß, wie man sonst die Verbindungsstärke zwischen diesen 80 Milliarden Neuronen einstellen kann. Das kann ja nicht durch einen Computer organisiert werden oder durch einen Homunculus.
Das erinnert mich an Vogelschwärme. Ich war im Frühjahr in Brandenburg in einer Region, da flogen so viele Wildgänse mir über den Kopf. Und ich habe immer gedacht, wie machen die das? Dass die immer diese V-Formation haben. Sprechen die sich ab vorher? Haben die Nachhilfeunterricht von den Eltern?
Die Schwärme, die ja noch, finde ich, dynamischer und beeindruckender sind, sind die Starnschwärme oder eben auch die Fischschwärme, die sich ja nach eigentlich sehr einfachen Regeln organisieren. In so einem Schwarm von Staren, die kann man relativ gut modellieren, indem man sagt, jeder Star fliegt, das ist ja klar. Jeder Star möchte so ein bisschen einen Abstand zu den Nachbarn halten, denn er möchte ja nicht mit denen kollidieren. Aber sie wollen gern in der Mitte oder zumindest in der Gruppe bleiben. Und wenn man das zusammentut, diese ganzen aktiven Teilchen, würden wir dann sagen, also diese ganzen aktiven, fliegenden Schwärme hat, dann kommen diese schönen Wellenbewegungen raus, die man in manchen Videos sieht oder manchmal, wenn man das Glück hat, auch in der Natur. Ich habe das in Belgien mal gesehen, das war total beeindruckend. Das waren so eine halbe Stunde starren Schwarm, jetzt habe ich es. Mhm. Und von einem Moment auf den anderen sind die dann plötzlich wie im See verschwunden. Es war auch von einem Moment auf den anderen Ruhe. Das ist total beeindruckend gewesen.
Was hat denn jetzt das eine, also der Starrschwarm, mit Corona zu tun? Frau Prisemann.
Ja, was hat die Ausbreitung von Informationen und von Aktivität in neuronalen Netzen zu tun mit der Ausbreitung von einem Virus in einem sozialen, physikalischen Netz? Und die Mathematik ist sehr ähnlich. Wir haben unter anderem erforscht und auch Methoden entwickelt, wie man die Ausbreitung von neuronaler Aktivität in dem Netzwerk abschätzen kann. Wir haben sozusagen den R-Wert für die neuronale Ausbreitung berechnet. Es gibt eine sehr prominente Theorie, die sagt, dass der R-Wert für das Gehirn ganz dicht bei der 1 liegen sollte. Wir wollen weder den exponentiellen Wachstum im Gehirn sehen, noch wollen wir den exponentiellen Rückgang der Aktivität im Gehirn sehen. Wir wollen eine gewisse Fluktuation. Und da ist die allererste Approximation zu sagen, der R-Wert sollte dicht bei der 1 sein.
Also der Reproduktionswert bei Corona ist das, also genau. Ein Infizierter.
Genau, der R-Wert ist ja definiert mit der Frage, eine Person ist infiziert. Wie viele Personen steckt dann diese eine Person im Mittel an? Und das kann ganz häufig keiner sein, manchmal ein oder zwei. Das könnte ein Superspreading-Event sein, wo die Person wirklich 20 oder gar 50 angesteckt hat. Das Wichtige ist der Mittelwert. Wenn der Mittelwert davon etwa 1 ist, dann bleibt im Mittel auch die Aktivität bestehen. Sie fluktuiert stark, also sie bleibt bestehen. Ist der R-Wert größer als 1, haben wir dieses exponentielle Wachstum, was wir schon ein paar Mal mit den Wellen beobachtet haben.
Okay, wenn wir das jetzt auf Covid-19 übertragen, auch mit dem R-Wert, ist doch die Frage, unter welchen Bedingungen steigt dieser R-Wert? Also beschleunigt sich die Ausbreitung des Virus und unter welchen Bedingungen schwächt sich die Ausbreitung ab?
Wir haben speziell untersucht, wie das Testen, Kontakt nachverfolgen und Isolieren funktioniert und wie das schafft, die Pandemie einzudämmen. Und dort haben wir einen Kipppunkt gefunden. Einen Kipppunkt, wie man ihn vielleicht auch aus der Diskussion um die Klimakatastrophe immer wieder hört. Was haben wir gefunden? Wenn die Fallzahlen niedrig sind, dann hat man ja die Möglichkeit, über Testen, Kontakt nachverfolgen, einzelne Infektionsketten aufzudecken und zu stoppen. Aber das wird nie perfekt sein. Man wird immer Fälle verpassen. Es gibt Personen, die sich nicht testen lassen wollen. Sozioökonomische Gründe spielen eine Rolle. Also Personen, die zur Arbeit gehen müssen und nicht in Quarantäne gehen sollen, aus welchen Druckgründen auch immer, die werden auch eine Infektion versuchen zu verheimlichen. All das macht das Testen, Kontakt nachverfolgen, sagen wir mal, unperfekt. Wir haben gefunden, dass es trotzdem relativ gut und viel beitragen kann, solange es schnell ist, schneller als die Infektionsketten selber. Und daraus ergibt sich ganz natürlich ja auch der Kipppunkt. Die Gesundheitsämter und die Testkapazität damals, das war ja begrenzt. Und wenn irgendwann zu viele Infektionen da sind, sind die Gesundheitsämter überlastet. Sie haben viel zu viele Fälle zu bearbeiten und werden dadurch langsamer. Das Virus ist also dann schneller als die Kontaktnachverfolgung. Und dadurch wird die sehr ineffizient. Und wenn uns die Kontaktnachverfolgung als effizientes Maß wegbricht, dann wird plötzlich der R-Wert höher. Dann kommt es zu einem sich selbst verstärkenden Effekt. Es gibt immer mehr Fälle, die Gesundheitsämter kommen immer weniger hinterher. Und genau diesen Kipppunkt, den haben wir beobachtet, also erst vorhergesagt und dann auch beobachtet zur ersten Winterwelle, damals 2020, und haben gesehen, dass also ein langsamer Anstieg dann plötzlich zu einem relativ deutlichen Anstieg geworden ist.
Sie haben im vergangenen Jahr den Communitas-Preis der Max-Planck-Gesellschaft erhalten. In der Begründung heißt es, Sie hätten die, ich zitiere, öffentliche Stimme der Vernunft in einer Zeit gespielt, in der so viel Unsicherheit herrschte. Also in der Zeit, als die Pandemie begann, sich rasant ausbreitete, es noch keine Impfung gab. Haben Sie den Eindruck, dass diese Stimme der Vernunft ausreichend gehört worden ist? Damals, ich rede jetzt nicht von heute, da kommen wir später noch zu.
Es ist eine schwierige Frage. Ich denke, es gab sehr viele Menschen, denen das wichtig war und hilfreich war, dass ich und aber auch viele andere Kolleginnen und Kollegen versucht haben zu erklären, was da los ist mit der Pandemie. Wir haben auch immer versucht, einen Ausgleich zu finden. Es gab ja in der öffentlichen Debatte oft Polarisation. Die einen haben gesagt, sagen wir, Impfung wirkt perfekt und deswegen brauchen die geimpften Personen keine Einschränkungen mehr. Die andere Gruppierung hat gesagt, geimpfte Personen stecken immer noch Personen an. Ich habe immer dafür argumentiert und versucht zu sagen, wir müssen uns fragen, wie viel, also wie groß ist der Effekt? Unter welchen Umständen, in welcher Altersklasse, bei welcher Virusvariante wirkt der Impfstoff wie gut? Und die Frage ist natürlich ein bisschen komplizierter, da muss man sich ein ganz klein bisschen mehr Zeit für nehmen. Und wenn man dann diese wissenschaftliche Grundlage gut umrissen hat, dann kann man anfangen, sich zu überlegen, was sind die Maßnahmen. Also hebe ich zum Beispiel alle Einschränkungen für geimpfte Personen auf oder hebe ich nur einen Teil der Einschränkungen auf? Und diesen Ausgleich zu finden, das ist natürlich manchmal etwas anstrengend gewesen, auch weil man sehr gerne oder sehr schnell manchmal in eine bestimmte Ecke geschoben wird.
Sie waren sicher eher in der Wahrnehmung vieler die Überbringerin schlechter Nachrichten. Sie haben ja in Talkshows gesessen, häufig auch mit Politikern diskutiert, denen manchmal auch anderes wichtiger war, als die Fallzahlen zu senken. Also wir kennen ja die Argumente alle. Sie haben auch viele Hassnachrichten bekommen. Es gab diesen berühmten Aufmacher der Bild-Zeitung, wo Sie und zwei Wissenschaftskollegen als Lockdown-Macher bezeichnet worden sind. Wie haben Sie sich denn motiviert, oder auch heute, Sie sitzen ja jetzt hier und geben wieder ein Interview, wie motivieren Sie sich denn trotzdem weiterzumachen und in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ich glaube, da sind zwei Aspekte. Das eine ist, ich habe meistens längere Pausen gemacht. Ich habe jetzt auch einige Monate Pause gemacht. Das ist das erste Interview seit sehr langem. Und dann etwas gesagt, wenn ich den Eindruck hatte, wir haben etwas Neues. Dann bin ich auch 5-mal insgesamt in irgendeine Talkshow gegangen. Da möchte ich vielleicht zwei wirklich auch verschiedene Grundszenarien herausstreichen. Im Oktober, November 2020, also vor der ersten Winterwelle, da war klar, aufgrund der Infektionssterblichkeit, also wie viele Personen ins Krankenhaus müssen und aufgrund der extrem niedrigen Immunität damals, dass wir Beschränkungen brauchen werden, früher oder später. Damals habe ich dann gesagt, wenn wir so weitermachen, wenn wir es nicht schaffen, die Fallzahl niedrig zu halten, dann bleiben wir am Krankenhauslimit bei etwa einer Inzidenz von rund 200. Und das können wir über Monate im Prinzip so durchhalten. Dann haben wir über Monate eine 200er Inzidenz, mehr oder weniger mit Fluktuationen. Und am Ende ist genau das eingetreten. Wir haben dann, bis die Impfung und auch dann die Saisonalität im Frühjahr geholfen hat, über 5 Monate hinweg damals einen Lockdown light und dann Mittel gehabt. Und das ist, glaube ich, für alle sehr ermüdend gewesen. Im Herbst letzten Jahres, also im Herbst 2021, hatten wir eine andere Situation. Da hatten fast alle Menschen ein Impfangebot wahrnehmen können. Trotzdem ist eine neue Welle gekommen, aber dank der relativ guten Immunisierung war klar, dass wir möglicherweise zwar eine starke Belastung, aber nicht unbedingt eine Überlastung der Krankenhäuser haben. Das ist eine andere Ausgangssituation. Außerdem muss man auch bedenken, wenn alle Personen geimpft sind, was sollen wir denn noch machen? Also wie gehen wir mittel- und langfristig mit dem Virus um? Und damals habe ich dann mehrere Modellierer und Modelliererinnen zusammengebracht und wir haben uns überlegt, brauchen wir jetzt im November, Dezember nochmal einen Lockdown? Oder können wir das vermeiden, indem wir jetzt zum Beispiel die Boosterimpfung nochmal stark beschleunigen? Damals haben wir argumentiert, nein, wir brauchen keinen Lockdown. Wir kommen wahrscheinlich gerade eben an der Krankenhauskapazität entlang, wenn wir 2G, 3G machen und wirklich, wirklich, wirklich schnell boostern. Interessanterweise hat auch die Bild-Zeitung das geschrieben, wir brauchen keinen Lockdown, wenn. Und 2 Tage später war ich dann plötzlich die Lockdown-Macherin. Also konsistent ist das nicht, was dort geschrieben wird. Aber da möchte ich auch sagen, das sind einfach sehr verschiedene Situationen vor der Immunisierung, vor allen Dingen durch die Impfung und eben nachdem alle Personen eigentlich ein Impfangebot wahrnehmen konnten.
Aber meine Frage war ja, was Sie motiviert, trotz all dieser auch, Sie haben ja auch viel Lob und Zuspruch bekommen, keine Frage, aber eben auch sicher manch hässliche E-Mail, dann weiterzumachen, lassen Sie das dann so abtropfen oder sehen Sie sich in der Verantwortung, wie Christian Drosten ja zum Beispiel auch, der sagt, ich möchte was zurückgeben der Gesellschaft, die meine Forschung finanziert?
Absolut, das ist, denke ich, die größte Motivation. Und nein, das tropft bei mir überhaupt nicht ab. Und ich mache genau deswegen auch meine Medienpausen von einigen Monaten, wo ich dann mich auf die Forschung konzentriere. Was mich motiviert, sind die positiven Zuschriften, die man bekommt. Auch die Karten. Ich habe lange nichts mehr von Ihnen gehört. Das ist wirklich schön. Ich habe leider nie richtig Zeit gehabt, das zu beantworten, weil so arg viel zu tun war. Aber es hat mich ganz klar gefreut. Und das andere, was mich auch motiviert, ist die wirklich positive Resonanz von den Kollegen und Kolleginnen. Es ist ja nicht immer ganz einfach, einen Mittelweg zu finden zwischen, sag mal, Wissenschaft erklären und verständlich machen und trotzdem die wissenschaftliche Rigorosität hochzuhalten und dann von den Kolleginnen und Kollegen zu hören, dass man da einen guten Mittelweg findet. Das ist für mich auch eine große Bestätigung.
In der Corona-Pandemie ist ja auch manche Freundschaft zerbrochen. Ganze Familien haben sich zerstritten über Fragen wie gefährlich ist das Virus, wie gefährlich ist die Impfung. Ich bin gerade gestern noch an einer winzig kleinen Demo hier in Berlin-Schöneberg vorbeigekommen. Da stand auf einem Schild, Corona-Impfung ist Genexperiment am Menschen. Viola Priesemann, Sie sind Naturwissenschaftlerin, Sie sind, nehme ich stark an, geimpft und geboostert. Gibt es in Ihrem Freundeskreis auch Impfgegner?
Ich habe, würde ich sagen, einen diversen Freundeskreis, den ich auch sehr schätze. Und ich denke, da ist es für mich wichtig gewesen, klar, das Thema offen zu diskutieren, es manchmal aber auch einfach auszuklammern. Mir ist eine Freundschaft wesentlich wichtiger als die Frage, ob eine Einzelperson sich überlegt, sich zu impfen oder nicht. Auch wenn, klar, extrem viel dafür spricht, sich impfen zu lassen.
Und auch Menschen, die Corona leugnen, mit denen sind Sie auch weiterhin befreundet?
Ich habe immer wieder mir auch die Zeit genommen, mit Personen zu sprechen, im weiteren Bekanntenkreis vielleicht, die da sehr skeptisch sind. Wenn man sich die Zeit nimmt, kann man sehr viele Argumente erstmal nachvollziehen, aber eventuell auch wieder ins Verhältnis setzen. Ich könnte da vielleicht eins nennen, was, glaube ich, immer noch so im Bewusstsein ist. Es hieß dann Anfang 2021, dass im gesamten Jahr 2020 ja nur, ich meine, 3% der Krankenhausbetten durch Corona belegt gewesen seien. 3% der Intensivbetten. Das hört sich ja jetzt nach sehr wenig an. Also warum all dieser Aufwand im Jahr 2020 für diese 3% der Betten? Das Erste, was man dann macht, ist zu schauen, stimmt denn die Zahl? Und die scheint relativ verlässlich zu sein, ja. Das Zweite, was man sich überlegt, ist dann 3% pro Jahr. Bringt uns das, also was bedeutet das? Ja, wenn wir uns das Jahr 2020 anschauen, da hatten wir im März, April eine ganz kleine Welle, wirklich kleine Welle für europäische Verhältnisse. Dann hatten wir den gesamten Sommer über Ruhe. Im Oktober, November sind die Fallzahlen gestiegen und ab Mitte November hatten wir eine relevantere Belastung im Krankenhaussystem. Das heißt, diese 3%, das waren eigentlich eher 30%, aber konzentriert auf einen Monat. Und das ist natürlich eine Belastung. Und danach im Jahre 2021 ist die Belastung im Mittel wesentlich höher gewesen. Und außerdem kann man ja nicht allen anderen Patienten und Patientinnen sagen, bleibt bitte zu Hause mit eurem Schlaganfall oder was auch immer euch gerade in die Intensivstationen bringt.
Aber ich höre so heraus, es ist Ihnen dann schon wichtig, Ihre Kontakte, Ihre Freundschaften weiterhin zu pflegen, auch über solche ja auch grundlegenden Meinungsdifferenzen hinweg.
Mir ist es extrem wichtig, im Gespräch zu bleiben und auch die Argumente anzuhören. Und ich glaube, bei einigen auch Texten, die ich gelesen habe, sind einige der Argumente auch sehr gut und gut nachvollziehbar. Und dann aber gemischt mit anderen, die, ich sag's mal ganz grob, sehr hanebüchen sind. Und das entwertet natürlich die guten Argumente. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass man sich da mit einem besseren Diskurs in der Mitte getroffen hätte. Und diese hanebüchenen Argumente, das ist wirklich fast schade, weil, wie gesagt, manche Aspekte sind ja total wichtig. Also wenn es um Machtkonzentration, wenn es um eher Privatinteressen geht, wenn es um Privatsphäre an sich geht. Das sind alles total wichtige Themen, aber wenn die gemischt sind mit de facto falschen Informationen und tendenziösen Informationen, dann entwertet das eigentlich die guten Argumente.
Ich hatte mir jetzt natürlich erhofft, dass Sie jetzt ein Lob hier auf die Freundschaft singen, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, und wollte deswegen dann elegant den Bogen schlagen, dass Ihnen Menschen eben so wichtig sind und auch Ihre Familie offenbar. Aber das können wir jetzt auch ohne Bogen vielleicht besprechen. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie schon vor 2 Jahren einen Ruf auf eine W3-Professur an die Universität Heidelberg erhalten hatten und den abgelehnt haben, damit sich Ihre Familie, Sie sind verheiratet und haben Kinder, ich glaube 2, weiß ich gar nicht genau, damit die Familie nicht auseinandergerissen wird. Ist das richtig?
Ich habe den Ruf nach Heidelberg abgelehnt und es ist mir wirklich sehr schwer gefallen, weil das ein tolles Kollegium dort ist. Es ist eine tolle Uni und es ist auch mein wirklich erster Ruf gewesen. Ich wäre da sehr gerne hingegangen. Mein Mann, mein Partner arbeitet ebenfalls auf einer Professur und dann ist eben die Frage, was macht man mit so einem Umzug?
In Göttingen.
Und er hat eine Professur in Göttingen. Früher wäre das einfach gewesen. Früher hätte ich meinem Mann eine neue Küche hingestellt. Dann hätte er vielleicht ein paar neue Küchenmaschinen bekommen. Irgendwas in der Richtung. Aber jetzt wollen die Männer ja auch eine Karriere haben. Das macht es wirklich schwierig bei diesen Umzügen, nicht wahr? Gut, unterm Strich ist es so, dass wenn man an 2 verschiedenen Orten arbeitet, dann ist eine Person von beiden unter der Woche alleinerziehend. Und unter der Woche alleinerziehend zu sein, heißt, ist ein Kind krank, dann kann man irgendwie seine Vorlesungen nicht halten. Wir haben auch keine Unterstützung von irgendwelchen Großeltern, die in der Nähe sind. Wenn man auf eine Dienstreise fährt, was ich ja auch sehr viel mache, wer kümmert sich um die Familie? Und unter den Umständen habe ich mich entschieden, auf einer befristeten Stelle zu bleiben, in Göttingen zu bleiben und dafür nicht pendeln zu müssen.
Aber jetzt haben Sie ja auch einen Ruf an die Universität Göttingen erhalten. Also was lange währt, wird endlich gut.
Genau.
Kommen Sie denn selbst auch aus so einer Familie, die so zusammengehalten hat?
Mir ist es, glaube ich, als Wissenschaftlerin immer sehr wichtig gewesen, die wissenschaftlichen Inhalte und das Persönliche so ein bisschen zu trennen. Also das mit der Dual Career liegt mir natürlich am Herzen. Die Frage ist, wie tief wir da jetzt reinsteigen wollen.
Ich weiß immerhin, dass Ihre Eltern selbst keine Naturwissenschaftler waren und auch keine Physiker. Und Sie haben sich dann für Physik entschieden als Studium, als ja, Abiturientin. Warum Physik?
Das hatte zwei Gründe. Ich glaube, das eine ist, ich wollte immer verstehen, was Zusammenhänge sind. Also warum, was, wie funktioniert. Und da ist natürlich die Physik ein ganz tolles Studium. Das andere ist, dass es mir in der Schule sehr, sehr leicht gefallen ist. Und ich hatte gehofft, wenn ich Physik studiere und nicht sowas wie vielleicht geisteswissenschaftliches Fach, wo ich dann ganz viele Texte schreiben muss, dass ich dann ganz viel Zeit habe für andere Sachen, die mich auch interessieren. Also es war eine ganz klein bisschen auch die Faulheit oder vor allen Dingen der Wunsch, Zeit auch für andere Sachen zu haben und nicht nur für das eine, den Einfachbereich des Studiums.
Aber da Sie in die Forschung gegangen sind, muss es Sie doch dann irgendwann auch gepackt haben, die Physik, und nicht nur, weil es leicht ist.
Ja klar, die Komplexität hat mich von Anfang an fasziniert, wahrscheinlich schon seit ich ein kleines Kind bin. Also so dieser Moment des Erkennens, des Begreifens. Wir haben in Berlin gewohnt damals, in West-Berlin. Und ich fand das, habe natürlich mitbekommen, wie stressig das damals war, sich an der Grenze in diese Autoschlange zu stellen und dann ewig zu warten, bis man über diesen Grenzübergang war, und habe damals schon argumentiert, warum fahren wir um diese DDR eigentlich nicht einfach drumrum, egal wie lang dieser Weg ist, man vermeidet den Stress und man ist bestimmt auch noch schneller. Und dann haben meine Eltern mir eben erzählt, naja Gott, das ist halt wie ein Ring darum herum, da können wir nicht drum herum fahren. Und ich weiß nicht, ob ich da muss ich 6 oder 7 gewesen sein, und dachte so, stimmt, ja, da kann man nicht drum herum fahren. Also so die ersten topologischen Erkenntnisse, könnte man jetzt sagen. Aber dieses Erkenntnismoment, das hat mich schon immer fasziniert. Und da ist die Physik natürlich ein ganz tolles Studium für.
Und war denn schon immer klar, dass Sie in die Forschung wollen und nicht Physiklehrerin werden oder in die Industrie gehen?
In meiner Generation ist es so gewesen, dass eigentlich alle Mütter noch zu Hause waren, zumindest alle, die ich kannte. Ich frage mich im Nachhinein fast, warum ich studiert habe. Wahrscheinlich, weil alle in meinem Umkreis Ausbildung gemacht haben oder studiert haben. Und das war nicht mit dem Ziel eines bestimmten Berufs. Und auch sozusagen diese Erkenntnis, dass ich Professorin werden kann, die ist sehr, sehr spät gekommen. Ich habe in Darmstadt studiert und alle meine Professoren waren männlich. Und ich habe das aber auch nie in Frage gestellt. Ich habe das nie in Frage gestellt bis zu dem einen Tag. Da bin ich über den Gang gelaufen und habe plötzlich ein neues Schild dort gesehen. Und da stand Prof. Barbara Drossel. Und ich dachte so, was? Eine Frau kann Professor werden? Ich hatte da nie drüber nachgedacht. Überhaupt nicht. Es war nicht im Rahmen dessen, es war eine der Sachen, die man gar nicht anzweifelt.
Ist
oder
ja
über die man gar nicht nachdenkt.
Ich glaube, Sie sind Jahrgang 1982.
Ja, so ist das. Und ich glaube, das zeigt sehr, wie wichtig auf der einen Seite Rollenmodelle sind. Und es zeigt aber auch, wie sehr man in einer bestimmten Welt aufwächst und die Dinge, wie sie sind, gar nicht so richtig anzweifelt.
Außer als Kind. Da will man, auch wenn man in West-Berlin lebt, um die DDR einfach herumfahren.
Ja, tolle Lösungen finden. Kann man ja im Prinzip in allen Bereichen und Dinge verstehen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Sendung im Gespräch, heute mit der Physikerin Viola Presemann. Wir hatten einen, harten Lockdown, wir hatten weichen Lockdown, wir hatten geschlossene Friseursalons, geschlossene Clubs, wir hatten Maskenpflicht, dann wieder doch nicht. Jetzt ist es ja gerade so einigermaßen entspannt, hat man den Eindruck. Genießen Sie diese Zeit gerade, Frau Presemann?
Ja, auf jeden Fall genieße ich die sehr. Auch, dass man sich so gut treffen kann, so viele Personen wieder treffen kann. Das ist ganz wunderbar, dass wir zurzeit nicht darüber diskutieren müssen, ob irgendwie gar etwas geschlossen werden müsste. Nichtsdestotrotz wissen wir aus den letzten Wellen, dass die Immunität gegen Übertragung des Virus mit der Zeit nachlässt. Nach 4, 5 Monaten lässt das nach. Das heißt, wir wissen aus anderen Ländern, dass dann oft nach 4, 5 Monaten, vielleicht nach 6 Monaten sich wieder eine Welle entwickelt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass wir das auch in Deutschland sehen. Aber die werden wahrscheinlich auch dank Impfung und dank eben des guten Schutzes der Impfung gegen den schweren Verlauf, werden die uns nicht vor große Herausforderungen im Gesundheitssystem stellen. Da sind wir uns relativ sicher. Man weiß natürlich nie ganz genau, ob eine neue Variante kommt oder nicht. Zum Herbst, Winter, wenn man sich wieder vermehrt drinnen trifft, in den Innenräumen, werden auch die Influenza-Wellen dazukommen, die wir in den letzten 2 Jahren ja fast gar nicht gesehen haben. Dann kann es durchaus sein, dass wir Herausforderungen haben, die die ein oder anderen Maßnahmen wieder notwendig machen, einfach weil wir die Intensivstation nicht überlasten wollen.
Werden wir denn jemals unser altes Leben von vor der Pandemie zurückbekommen? Ohne Masken, ohne Abstand, ohne Impfung?
Viele sehnen sich nach diesem endemischen Zustand und das wird so ein bisschen wie das gelobte Land dargestellt. Was heißt ein endemischer Zustand? Das heißt, dass die Wellen nicht mehr ganz so extrem sind, aber wenn wir Modelle machen, und das kann man auch mit einer recht einfachen Überschlagsrechnung sich anschauen, wenn die Immunität gegen Ansteckung etwa ein halbes Jahr erreicht, heißt ja nicht, dass man sich sofort wieder ansteckt, aber sagen wir, jede Person steckt sich einmal im Jahr an, das ist im Mittel eine Inzidenz von 2000. Das ist relativ viel. Und das wird bleiben, das Virus verschwindet ja nicht. Wie sehr uns das als Gesellschaft belastet oder nicht belastet, das wird stark davon abhängen, ob die zweite oder dritte oder vierte Infektion, also der oder fünfte Kontakt mit dem Virus, ob das dann von Mal zu Mal leichter wird oder ob das ähnlich schwer bleibt wie am Anfang. Und das lässt sich schwer vorhersehen. Impfen wird da sicherlich ein Stück weit helfen, weil es die Immunität ein Stück weit wieder auffrischt. Aber wie vorher, das wird schwierig.
Ist es wirklich nicht möglich, dass das Virus verschwindet? Also ich habe ja gelernt, gut, jetzt haben wir die Affenpocken, aber vorher hatte ich gelernt, die Pocken zum Beispiel werden ausgerottet.
Das, was es uns so schwierig macht bei SARS-CoV-2, ist folgendes. Wir unterscheiden ja zwischen der Immunisierung, ganz grob gesagt, gegen Übertragung und gegen schweren Verlauf. Und die gegen schweren Verlauf, die wird wahrscheinlich wesentlich länger halten. Wir wissen nicht ganz genau, wie lang. Aber eben die gegen Ansteckung und Übertragung, die lässt halt so schnell nach. Das ist bei den Pocken anders gewesen. Wer einmal Pocken hatte oder Pocken geimpft war, der hat das über die nächsten vielen, vielen Jahren eigentlich nicht mehr übertragen. Und das macht es dann wesentlich leichter, so ein Virus auszurotten.
Sie sind ja, wie gesagt, jetzt nenne ich es mal richtig, Mitglied im Corona-Expertinnenrat der Bundesregierung. Also der heißt wirklich so, also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie brauchen jetzt keine wütenden Mails zu schreiben, weil die Moderatorin gendert. Der Expertinnenrat der Bundesregierung, der wurde im Dezember 2021 eingerichtet von der damals neuen Ampelregierung, gab viel Zuspruch. Begeisterung scheint so ein bisschen verflogen. Also der Rat hat seitdem 10 Stellungnahmen veröffentlicht, jeweils mit Handlungsempfehlungen, zuletzt zum Infektionsschutz für pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen. Haben Sie denn den Eindruck, dass eine dieser 10 Stellungnahmen zumindest die Politik wirklich auch erreicht hat und die Empfehlungen umgesetzt werden?
Frage ist ja wie immer nicht nach dem Ja oder Nein, sondern nach dem wie viel und wie stark. Ich persönlich bin sehr froh, dass der ExpertInnenrat jetzt weniger Aufmerksamkeit hat, als er ganz am Anfang hatte. Das erlaubt es einem, sehr konstruktiv zu diskutieren, Konsens zu finden. Und 10 Stellungnahmen in einem halben Jahr ist nun auch wirklich viel.
Das stimmt,
auch nicht die letzte. Also das heißt, wir haben es geschafft, in dem Rat sehr vertrauensvoll und sehr konstruktiv zusammenzuarbeiten. Für mich ist das in allererster Linie eine große Freude, mit diesen wirklich engagierten und extrem intelligenten Kolleginnen und Kollegen diskutieren zu dürfen. Und ich denke, dass das, was wir an Informationen dort erarbeiten, das geht ja vor allen Dingen an die Personen, die dann Entscheidungen machen müssen, die neue Verordnungen machen müssen.
Wie sehr und wie viel davon ist angekommen von den Stellungnahmen?
Das wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Das ist ja auch eine langfristige Investition. Wir werden das im nächsten Herbst dann sehen, denke ich. Zumindest kann im nächsten Herbst wahrscheinlich niemand mehr sagen, wir haben es ja nicht gewusst.
Wir haben es nicht gewusst. Das erinnert mich an den Klimawandel. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Wissenschaftler, die im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie arbeiten, ähnliche Erfahrungen machen wie schon seit vielen Jahren die Klimaforscher. Also man benennt die Parameter, man benennt die Kipppunkte und sagt so, wenn der Punkt erreicht ist, dann könnt ihr nichts mehr machen. Und alle sagen, oh ja, schlimm, aber ich habe jetzt gerade noch Dringendes zu tun, mache ich morgen.
Ja, und der Unterschied zum Klimawandel ist, dass wir hier, sag ich mal, in Deutschland pro Kopf ja relativ viel CO2 in die Luft setzen. und die ganz großen, wirklich verheerenden Effekte erstmal in ganz anderen Ländern auftreten. Das ist also noch viel weiter weg. Corona ist ja etwas, was dann zumindest einen lokalen Effekt hat. Aber ich denke ja, es gibt da einiges an Parallelen. Und das Kernproblem daran ist sicherlich die Vorsorge und das in die Zukunft planen.
Man könnte ja auch sagen, Menschen verhalten sich in den seltensten Fällen rational. Wie kann man denn diesen menschlichen Faktor in Prognosen, in Berechnungen mit einbeziehen? Kann man das?
Das ist etwas, was wir in Zukunft ganz intensiv erforschen wollen. Das hat jetzt gerade am Mai angefangen. Und zwar habe ich mich zusammengeschlossen mit Soziologinnen und Kommunikationswissenschaftlern. Wir wollen erforschen, wie die Information, die wir über die Pandemie hatten, Fallzahlen, Krankenhausbelastung, sich in Meinung umgesetzt hat. Also was für Meinungen die Menschen sich gebildet haben, wie das wiederum ihr Verhalten verändert hat. Und das Verhalten hat natürlich die Ausbreitung des Virus wieder verändert. Das heißt, wir haben aus Physik-Sicht dort ein ganz spannendes, komplexes System. Wir können also anhand der Corona-Pandemie sehr schön als Beispiel erforschen, inwiefern News und Fake News und Informationsausbreitung generell, wie das die Ausbreitung beeinflusst hat.
Ja, das ist ja im Grunde genommen so eine interdisziplinäre Forschung. Also Physiker, aber im Grunde sind das doch auch psychologische und soziologische Fragen,
absolut,
die Sie da stellen.
Und ich finde, das ist in dieser Phase der Pandemie stellt sich ja auch die Frage, was mache ich mit all dem Wissen? Mache ich diese Art Forschung weiter? Und da habe ich mich entschieden, genau diese Fachkollegen und Kolleginnen zu kontaktieren, weil das für mich die aller spannendste Frage ist und auch die wichtigste. Und das freue ich mich sehr, dass ich mich da die nächsten Jahre zusammen mit denen beschäftigen kann. Also die Frage von Infodemie und Pandemie und wie das zusammenwirkt.
Viola Priesemann, danke für die Zeit, die Sie uns hier geschenkt haben und die Erläuterung.